Deutschlandfunk. Der Tag.
In view of the amazing performance of Liverpool last night, perhaps the Prime Minister could take some tips from Jürgen Klopp on how to get a good result in Europe.
Das war der Vorschlag gestern im britischen Unterhaus von Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn in Richtung Theresa May. Soll sie von mir aus ruhig machen? Gäbe nämlich dann wohl ein zweites Referendum über den Brexit. Dafür hat sich Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp nämlich längst öffentlich ausgesprochen. Wie dem auch sei, Großbritannien also gerade im Fußballtaumel und im Babytaumel. Ich sag nur Archie. Ja, genau darüber reden wir gleich. Klassische Deutschlandfunkkost hier. Fußball und Royals. Und quasi noch zum Ausgleich haben wir etwas Leichtes im Angebot und das hat mit ihm hier zu tun.
Man kann in Zeiten, in denen man nicht ungeplant mehr Geld hat, sondern vielleicht sogar etwas weniger, als man vor einem Jahr gehofft hat, nicht einfach wild drauf los Pläne schmieden, sondern muss das sorgfältig abwägen, was einem sehr wichtig ist und was einem weniger wichtig ist.
Das war Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, bei uns im Interview der Woche am Sonntag. Da hat er zum x-ten Mal angekündigt, es wird in Zukunft nicht mehr Geld für alles da sein. Und jetzt sind die Zahlen der Steuerschätzer da. Es stehen 74 Milliarden Euro weniger bis 2023 zur Verfügung als gedacht. Also schauen wir auf die Streichliste im riesigen Bundeshaushalt. Was kann weg? Was muss bleiben? Klären wir jetzt in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 8. Mai 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Theo Geers aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Hallo Theo.
Moin Philipp.
Also, immer wenn es um Zahlen geht, bist du unser Mann. Du bist sozusagen unsere deutschlandfunkeigene schwäbische Hausfrau, um mal die Kanzlerin zu zitieren. Am Sonntag im Interview der Woche hast du Olaf Scholz, unserem Finanzminister, auf den Zahn gefühlt. Und der sagt ja bekanntlich, nicht erst seit heute, die fetten Jahre, die sind vorbei. Also durchforsten wir mal den Bundeshaushalt, der ja ein Rekordhaushalt ist. Sag mal schnell, das Gesamtvolumen, wo sind wir da?
Naja, das sind so 360 Milliarden in diesem Jahr.
Da wird ja wohl was zu finden sein, was man weglassen kann.
Sagt der Finanzminister auch, sagen auch die Haushälter immer. Und das ist auch so. Also man kann ungefähr sagen, naja, irgendwie ein paar Gelder bleiben immer liegen. Ja. So ungefähr 1% vom Bundeshaushalt, 3-4 Milliarden Euro fließen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht ab. Sei es, weil Frau von der Leyen bei der Bundeswehr nicht alles ausgeben kann, sei es, weil irgendwelche Investitionen nicht so schnell getätigt werden können, wie man das eigentlich gedacht hat. Und dann bleibt eben, wie gesagt, bleiben eben 3-4 Milliarden über und die steckt sich der Finanzminister dann am Ende des Jahres bisher immer ein.
Aber ich nehme mal an, sowas wird im Vorfeld schon mitberechnet. Das heißt, diese 3-4 Milliarden Euro, das heißt, man überbucht einen Haushalt, so wie dann Fluglinien auch ihre Flugzeuge überbuchen. Ist es so?
Ja, das fängt jetzt sozusagen an. Das ist
dann die rote Null sozusagen.
Das ist dann die rote Null, genau. Mhm. In der Tat, Olaf Scholz hat ja im März, am 20. März war es, seinen Haushalt 2020, so die Eckwerte, wie das dann immer heißt, also die groben Orientierungspunkte vorgelegt. Und an diesem Tag, wenn es um den Haushalt 2020 geht, dann wird auch immer die Planung für die Jahre danach 2021, 2022, 2023 vorgelegt. So, und was diese Planung betrifft, da sagt der Finanzminister ja auch, und da schmückt sich auch die Koalition jetzt ja immer noch mit, dass sie sagt, auch in diesen Jahren bis 2023 schaffen wir die schwarze Null, keine neuen Schulden. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das denn? Und die Antwort lautet, naja, einmal schaffen wir das dadurch, bis 2023 die Null zu halten, dass wir jedes Jahr etliche Milliarden aus der sogenannten Asylrücklage herausnehmen, die unter Scholz ja schon so ein bisschen angewachsen war. Sprich, da hatte man ja Geld für die Flüchtlingskosten zurückgelegt. Die wurden dann so nicht gebraucht, weil die Konjunktur besser lief, weil mehr Steuereinnahmen reinkamen. Und das wurde dann auf die hohe Kante gepackt. Das soll jetzt so schrittweise aufgebraucht werden. Jedes Jahr mal 8 Milliarden, mal 10 Milliarden, mal 12 Milliarden. Und 2023 wäre das Ganze dann verfrühstückt. Mhm. Und das reicht aber nicht, um den Haushalt bis dahin auszugleichen, Philipp. Und deshalb hat jetzt der Finanzminister Scholz gesagt, naja, wenn das sowieso so ist, dass jedes Jahr 3-4 Milliarden Euro aus dem Haushalt nicht ausgegeben werden, dann plane ich das jetzt mal fest ein als sogenannte globale Minderausgabe. Irgendwo mal bei dem einen Ressort, mal bei dem anderen Ressort kratzen wir das zusammen. Und dann habe ich mit den 10 Milliarden im Durchschnitt jährlich aus der Flüchtlingsrücklage und den 3-4 Milliarden aus dieser globalen Minderausgabe habe ich dann ungefähr 15 Milliarden zusammen. Und damit kann ich ich dann jedes Jahr meinen Haushalt ausgleichen.
Ja.
So ist die grobe Planung bis jetzt.
So ist die grobe Planung bis jetzt, aber jetzt ist die Steuerschätzung da und es kommt dabei heraus, dass wir noch ein bisschen mehr sparen müssen, weil die Steuerquellen nicht ganz so sprudeln werden. Also würde ich sagen, wir gehen da jetzt mal ran und gucken, wo was noch zu finden wäre, unabhängig von dem. Ich mache den ersten Vorschlag und du sagst Daumen hoch oder Daumen runter.
Okay.
Baukindergeld, 3 Milliarden
runter.
Euro.
Daumen runter, eindeutig. Völlig überflüssige Subvention, schafft keinen einzigen Neubau. Das meiste Geld, was die Familien da bekommen, geht in den Bau von gebrauchten Immobilien. Und wenn es in den Neubau geht, dann weiß jeder Bauunternehmer, aha, dieser Bauherr, diese Familie, die das Baukindergeld hat, hat pro Kind 12.000 Euro in den nächsten Jahren mehr zur Verfügung.
Das also
kann
ich
entsprechend den Preis erhöhen und die Familie kann es bezahlen.
Also 3 Milliarden Euro sind dafür veranschlagt, habe ich jetzt gefunden. Die können wir schon mal streichen sozusagen. Können wir Scholz zurückgeben, deiner Meinung nach?
Das könnte man durchaus tun, würde helfen.
Ja. Okay, was macht noch Sinn aus deiner Sicht? Jetzt mach du mal einen Vorschlag.
Naja, ich würde zum Beispiel die Steuerfreiheit auf Flugbenzin abschaffen. Mhm. So, ist natürlich ein heißes Eisen.
Bin ich sofort dabei?
Sag ich sofort. Ehrlich?
Ja.
Es heißt aber, Philipp, dann für dich auch kein Billigflug übers Wochenende für 10 Euro mal eben nach Venedig mit Ryanair oder EasyJet oder so, weil das ist dann nicht mehr drin, dieser Billigflug.
Würde ich sofort machen, ganz ehrlich, bin ich total bei dir. Ich finde es pervers, richtig gehend. Ich hab diese Geschichte gerade deiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern im Podcast neulich auch erzählt. Wurde dafür völlig zu Recht auch von einigen Hörern geprügelt, aber das ist mal der Klassiker. Ich war neulich in Zürich, wollte unbedingt mit der Bahn fahren. Habe eine wirklich blöde Zugverbindung auch einigermaßen nur bekommen, war bereit, das zu machen, hätte mich 230 oder so Euro bekommen, ich nagel mich nicht fest, aber auf jeden Fall deutlich über 200 Euro und habe dann doch einmal geguckt bei Germanwings und bin dann für 105 Euro geflogen mit zugehaltener Nase. Ich weiß, es ist falsch gewesen, aber ich bin eigentlich bereit, aber das...
Die Frage ist ja, ob die Leute dann weniger fliegen, aber auf jeden Fall wird es
also
teurer.
Also ich wäre definitiv für 200 Euro nicht geflogen und wäre mit der Bahn gefahren mit gutem Gewissen. Ich hätte es auch so machen können, ich gebe es zu, aber wie gesagt, also das finde ich, also da bin ich sofort bereit, mit der Bahn nach Zürich oder sonst wohin zu fahren.
Die Frage ist ja nur, ob der Flug, der dann statt, ich sag mal, 15, 35 oder 85 Euro kostet, ob der dann nicht immer noch getätigt wird, weil es eben nach wie vor billig ist, mal eben nach Venedig oder Lissabon zu jetten oder Barcelona oder solche hippen.
Aber es würde was bringen.
Das würde auf jeden Fall was bringen.
Und wir reden ja jetzt auch nicht über die Umwelt, sondern dann ist es zumindest die das meinen, machen zu müssen, müssen zumindest zahlen und es geht an den Staatshaushalt. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, da irgendwie jemanden zu entlasten, der wirklich so eine klimatisch sinnlose Geschichte unternimmt, oder?
Ja, aber bevor wir uns da freuen, Philipp, dürfen wir eins nicht vergessen. Mhm. Diejenigen, die gerne billig fliegen, weil eben der Sprit so billig ist, sprich, weil das Kerosin, das Flugbenzin nicht besteuert wird, anders als Diesel oder Benzin, wie jeder weiß, oder auch Heizöl, die haben einen großen Schutzengel auf ihrer Seite. Das ist die CDU und das ist auch die CSU. Die tragen bekanntlich seit Jahren das Dogma wie eine Monstranz auf der Fronleichnamsprozession vor sich her, dass es keine Steuererhöhung geben darf in diesem Land. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Steuer auf Flugbenzin erheben würde, dann ist das natürlich aus Unionssicht ganz klar eine Steuererhöhung, darf es nicht geben, also nein. Deshalb, also die Chance, dass wir uns jetzt hier freuen und haben eine tolle Idee, dass das dann auch so kommt, die Chance ist relativ klein.
Aber man könnte ja sagen, ne, um der CDU und der Union die goldene Brücke zu bauen, ist ja sogar auch ein Vorschlag von Andreas Scheuer, dem Bundesverkehrsminister. Im Gegenzug senkt man dann die Mehrwertsteuer auf Bahntickets.
Oh ja, das wäre eine gute Idee, würde ich auch sofort Daumen hoch sagen.
Aber dann ist man wieder
Bahnfahrten nicht, billiger machen. Ich hätte sogar noch ein zweites Argument, weswegen man das der Union schmackhaft machen könnte, fällt mir gerade ein, Philipp. Und zwar vorgestern, am Dienstag, war es so, da ist nachmittags hier in Berlin immer der große Aufschlag bei der Fraktionen. Sprich, die Fraktionssitzungen nachmittags finden statt und das beginnt meistens so um 3 Uhr nachmittags und 3:15, 3:05 kommen dann die Fraktionschefs, also Andrea Nahles für die SPD und Ralf Brinkhaus für die CDU, kurz vorher, ein bisschen früher dahin und geben dann ihre Statements ab. Und da hat zum Beispiel Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion, auch mit Blick auf die Steuerschätzung und darauf, dass das alles jetzt ein bisschen enger wird mit den Finanzen, gesagt, Er sei jetzt dafür, dass wir jetzt nochmal alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen und dass vor allem, wenn jemand mehr ausgeben möchte in irgendeinem Ministerium, dass dieser Minister das bitteschön mit Bordmitteln erarbeiten solle oder erwirtschaften solle. Sprich, er soll in seinem eigenen Ministerium gucken, ob da nicht irgendwelche anderen Ausgaben sind, die er vielleicht schieben kann oder auf die er verzichten kann, damit er dann zum Beispiel Andreas Scheuer die Bahntickets mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz finanzieren könnte. Wäre natürlich eine tolle Idee, könnte man sozusagen den Stier gleich bei den Hörnern packen und der Union sagen, pass mal auf, wir könnten das ja machen und erhöhen den Spritpreis für Flugzeuge und im Gegenzug wird dann das Bahnfahren billiger und es ist auch noch ökologischer unterm Strich.
So, jetzt haben wir beide lange und wortreich die Welt gerettet sozusagen, beziehungsweise verbessert. Wir wollen ja mal hier kleine Brötchen backen. Hilft dann aber dem Haushalt nicht weiter, weil es ist ja dann ein Nullsummenspiel. Also gehen wir mal wieder zurück zum Haushalt. Was ist mit der Grundrente? Ohne Bedürftigkeitsprüfung 5 Milliarden Euro veranschlagt, steht im Koalitionsvertrag, soll kommen, also zumindest, dass eine Grundrente kommen soll. Ist das sinnvoll? Daumen hoch oder Daumen runter? Schwierige Frage.
Schwierige Frage. Natürlich.
Mütterrente, 3,4 Milliarden Euro.
Ja, die gibt es ja schon. Ich glaube, die kriegen wir nicht, diese Mütterrente kriegen wir nicht wieder vom Eis, um es mal so zu formulieren. Also die ist da und es fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, dass es jemals dazu kommen könnte, eine einmal gewährte Sozialleistung, wie zum Beispiel die Mütterrente, dass man die wieder abschafft. Fällt mir ehrlich gesagt schwer, habe ich in meinem ganzen Leben und ich bin jetzt fast 60 noch nicht erlebt, auch nicht als Journalist hier in Berlin, glaube ich also nicht, dass das käme und dass das vor allem mit der CSU zu machen wäre, denn das war ja nun mal deren Lieblingsbaby. So, was die Grundrente der SPD betrifft, Philipp, ja, am liebsten würde ich da den Daumen waagerecht halten und sagen, muss ich mir nochmal angucken. Das Problem ist, eigentlich ist kein Geld dafür da, das weiß man auch bei der SPD. Aber Hubertus Heil, der Arbeitsminister, und Finanzminister Scholz, die beiden klucken ja ständig zusammen und baldowern da so einen Gesetzentwurf aus und versichern beide so ein bisschen kryptisch, na, wartet's mal ab, wenn wir mit unserem Gesetzentwurf rüberkommen, dann legen wir auch eine Finanzierung vor, von der Olaf Scholz, der Finanzminister, ja vor ein paar Tagen mal gesagt hat. Die wird dann so bombastisch gut sein, dass keiner Nein sagen kann. So war seine Formulierung.
Praktisch, wenn man den Finanzminister stellt.
So, jetzt sind wir natürlich alle gespannt und warten darauf, was da wohl jetzt aus dem Zylinder gezaubert wird. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich wird es so sein, vermute ich mal, dass Scholz sagt, wenn ich nicht mehr Geld im Bundeshaushalt habe, um mehr Steuergeld für die Rente aufzubringen, man muss ja wissen, jedes Jahr fließen fast 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt von 360 Milliarden allein in die Rente, Klammer zu. Wenn das also nicht weiter steigen soll oder steigen kann, weil die Einnahmen bei den Steuern nicht mehr so richtig sprudeln, dann bleibt ja eigentlich nur die Grundrente der SPD aus Beiträgen, also aus Rentenversicherungsbeiträgen zu bezahlen. Jetzt wissen wir alle, Beschäftigung ist hoch, Rekordzahlen am Arbeitsmarkt, Rekordeinnahmen deswegen auch bei der Rentenversicherung. Klar, wird ja von den Bruttolohn abgezogen, der Beitrag. Also da ist Geld da, damit könnte man die Grundrente finanzieren, Klammer auf, aber nur so lange, wie der Arbeitsmarkt auch brummt, Klammer zu.
Tja, also schwierige Sache, weil du hast ja auch gesagt, eine einmal gewährte Leistung, die kriegt man eigentlich nicht wieder weg.
Und ja, das ist ja das Problem. Das ist das Problem, Philipp. Und das haben wir auch generell im Haushalt. Wir haben inzwischen im Bundeshaushalt, das weiß keiner so richtig, oder die Zahl wird viel zu selten genannt, finde ich, wir haben inzwischen im Bundeshaushalt eine Sozialquote von 50%. Das heißt, 50% aller Ausgaben im Bund gehen für irgendwelche sozialen Dinge raus. Ob das Kindergeld ist, der Zuschuss zur Rente, ist jetzt erstmal egal, die Hälfte. Und das ist ein Posten, von dem kommt kein Politiker, kein Finanzminister, kein Bundeskanzler, egal wer es wäre, so leicht wieder runter. Das ist wie so ein monolithischer Klotz in der Finanzplanung. Und je mehr und je größer dieser Klotz würde, und er würde ja steigen, wenn man zum Beispiel diese Grundrente der SPD einführen würde, dann kämen wir wahrscheinlich so auf 52% bei dieser Sozialquote. Das heißt, 52 Cent von jedem Euro im Bundeshaushalt gehen in diese Sachen.
In Umverteilung sozusagen, wenn man so will.
Ja, und an denen man nicht rütteln kann. Und wenn man dann jedes Jahr einen neuen Haushalt aufstellen muss, dann stellt man plötzlich fest, oh, da fehlt ja was. Und das ist dann das, was wir so als, ich sag mal, strukturelles Defizit bezeichnen. Das heißt, das ist jetzt nicht, weil da die Konjunktur einbricht oder sowas, sondern wenn wir vorhin, die Hörer werden sich vielleicht erinnern, über diese 10 Milliarden Entnahme aus der Rücklage reden und über 4, 5 Milliarden Euro, die der Finanzminister jetzt auch fest einplant, nach dem Motto, die werden sowieso nicht ausgeben, dann kommen wir auf 15 Milliarden Euro. Und das ist eigentlich ein strukturelles Defizit im Bundeshaushalt. Das ist da und eigentlich müssten die Politiker das schließen. Denn ich sage mal jetzt ab 2022, 2023 ist ja auch diese Rücklage futsch und aufgebraucht. Also dann muss man sich sowieso überlegen, was machen wir dann? Also kriegen wir dann weiter die schwarze Null hin, ohne neue Schulden? Oder was machen wir da?
Ja. Ne? Und dann gibt es ja noch die andere Seite, die sagen, wir brauchen nicht mehr Sozialstaat, sondern wir brauchen Ausgaben, aber in Zukunft. Sprich, wir müssen in Infrastruktur investieren, wir haben die Energiewende vor uns. Können wir es leisten, dort zu sparen?
Nee, eigentlich nicht. Aber das ist ja eben das Problem, dass wir da noch ein paar Posten haben, wo wir eben nicht wissen, wo das Geld herkommen soll. Die Idee, dass man sagt, wir müssen mehr Geld in Verkehrswege stecken, vor allem in digitale Infrastruktur, die ist richtig. Genauso wie wir sagen, es muss eigentlich auch noch mehr privat investiert werden. Hier in Deutschland leben wir da doch so ein bisschen, was die Industrie und die Wirtschaft betrifft, ein bisschen von der Substanz. Wir merken das nicht so richtig, aber es wandert schon das ein oder andere Unternehmen ab, beziehungsweise wenn Investitionsentscheidungen getroffen werden, dann entsteht so ein Werk auch mal gerne in Ungarn oder in der Slowakei oder in China.
Darf ich da direkt mal einhaken?
Bitte.
Jetzt wird ja ganz viele, von ganz vielen Seiten wird ja gerade jetzt eine steuerliche Entlastung von Unternehmen, was ja auch erstmal Geld kostet, ins Spiel gebracht. Sogar Gabriel sogar. Also SPD sagt, ja, wir müssen Unternehmen steuerlich entlasten. Haben die recht? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?
Ja, ich meine, man muss ja nur mal über den Tellerrand gucken. Guck nach Frankreich, guck nach Österreich. Überall werden Unternehmenssteuern gesenkt. Da muss man ja natürlich als Deutschland nachgucken, ob dann bei uns noch die Proportionen stimmen. Von Donald Trump will ich jetzt gar nicht erst reden. Aber wir haben, und Philipp, da wiederhole ich mich jetzt möglicherweise, wir haben das Problem, dass im Moment niemand sagen kann, wo dieses Geld herkommen soll. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Die Union läuft immer hier durch Berlin, die Politiker, und sagen, wir wollen den Soli für alle abschaffen. Bisher ist ja nur geplant, dass für die 90% der Steuerzahler er wegfallen soll, für die unteren 90% der Steuerzahler, aber nicht für die oberen 10% der Steuerzahler, die aber die Hälfte des Soli-Aufkommens in die Kasse bringen. So, jetzt reden wir bei dieser Soli-Abschaffung für alle, reden wir dann also nochmal über 10, 11 Milliarden Euro. Und das würde natürlich auch Unternehmer treffen, Handwerker, Mittelständler, die Familienunternehmer, die würden dann auch Steuern sparen. Da sagt die SPD, ist uns zu teuer, die wollen wir nicht entlasten. Und die Union sagt, nicht ganz zu Unrecht, müssten wir eigentlich entlasten, damit die Leute mehr investieren. Mhm. Also es ist die Frage nach der Kohle, wo kommt sie her? Und dann muss man eben möglicherweise doch mal überlegen, das ist jetzt wieder so ein Vorschlag zur Weltrettung, Philipp,
ja.
Solche schönen Dinge wie Baukindergeld dann doch vielleicht wieder zu streichen nach einiger Zeit und zu sagen, nee, vielleicht ist das Geld doch besser aufgehoben, wenn wir es in eine Steuersenkung für Unternehmen oder in eine Soli-Abschaffung für alle stecken.
Okay.
Ist keine schlechte Idee jedenfalls.
Dann sage ich jetzt nochmal was richtig Ketzerisches geradezu. Was Ketzerisches in Deutschland, die schwarze Null. Sollen wir uns von der nicht einfach mal verabschieden?
Nee, weil die schwarze Null nicht nur dazu führt, dass unser Schuldenberg im Vergleich zu unserem Wohlstand, zu unserem Bruttoinlandsprodukt, immer kleiner wird und wir uns deswegen eigentlich relativ entspannt zurücklegen können. Guck mal nach England, guck mal nach Frankreich, guck mal nach Italien, wie mies es da um die Staatsfinanzen und die Staatsschulden bestellt ist. Und es ist ein psychologisches Ding. Wenn man weiß, man hat noch ein bisschen Luft für den Fall, dass es mal wieder richtig krachen sollte, Stichwort Krise, Konjunktureinbruch, was weiß ich, was da kommen mag, dann hat man auf jeden Fall mehr, haben wir auf jeden Fall mehr Luft als ein Land wie Italien oder Frankreich oder auch zum Beispiel Großbritannien oder gar Japan, die haben 200% Schulden von der Wirtschaftsleistung. Also lange Rede, kurzer Sinn, nee, ich würde sagen, man sollte schon als Staat darauf drängen, mit dem Geld auszukommen, was man an Steuern bekommt und nicht jetzt wieder in das Schuldenmachen abgleiten. Dafür sind die Zeiten noch nicht schlecht genug.
Theo, vielen Dank für diesen kleinen Überblick. Großkampftag für dich. Wir hören dich heute überall im Programm. Deswegen will ich dich nicht länger aufhalten. Stürz dich wieder in die Zahlen.
I do my very best.
Tschüss. Wie immer. Tschüss. So, ich bin mal wieder mit Friedbert Meurer, unserem Korrespondenten, in London verbunden. Friedbert, haben wir das schon mal geschafft hier im Podcast, dass wir uns beide unterhalten? Und das Thema ist nicht der Brexit?
Nee, das war noch nicht der Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, es ging immer um den Brexit.
Na, dann wird es höchste Zeit, dass wir über was anderes reden. Und wir reden über Fußball und das Royal Baby. Ich nehme an, das sind auch die Top-Themen gerade auf der Insel wahrscheinlich, oder?
Ja, das sind sie schon. Vor allen Dingen sogar das Baby. Die beiden Fußballspiele mit Liverpool und gestern Abend Tottenham, das war natürlich, steht heute überall dick in den Zeitungen. Aber das Baby, das Royal Baby, alle Zeitungen haben heute das Foto, in dem oder auf dem zu sehen ist, wie Harry und Meghan den kleinen Archie der Queen vorstellen. Man sieht also auf dem Foto die Queen in der Mitte, rechts Archie und Harry und links Prinz Philip. Und das ist so wirklich die britische königliche Familie vereint auf der Titelseite heute.
Jetzt heißt das royale Baby Nummer 7 der Thronfolge Archie Harrison Mountbatten Windsor. Archie der Erste, falls er dann irgendwann mal König werden sollte. Etwas schräger Name, oder? Für Großbritannien, Königshaus?
Also viele haben sich gewundert. Ja. Es ist kein Name, der bei den Royals geläufig ist. Arthur war im Gespräch, Arthur. Mhm. Alexander war im Gespräch gewesen, aber nicht Archie. Also Harry und Meghan machen es wieder mal anders, als das Drehbuch der Royals eigentlich vorsieht. Der Name Archie ist ganz anders. Er hat ja zwei Namen, Archie Harrison. Mhm. Archie ist so mehr der britische Name, Harrison ein bisschen mehr der US-amerikanische Name. Archie heißt übrigens der Tapfere, der Mutige. Mhm. Und Harrison, Harrys Sohn.
Ah,
deswegen, jetzt. Also da hat man sich viel einfallen lassen, bis man auf diesen Namen gekommen ist.
Ich hätte
ist.
Jetzt gedacht, und da kommen wir zum zweiten Thema, es hat was mit Fußball zu tun. Und jetzt meine Herleitung, hört. Harrison, Beatles, Liverpool, Fußball. Das ist sehr weit hergeholt wahrscheinlich. So kann nur jemand denken, der Fußballfan
ja.
ist.
Ja, ja. Ich glaube, Harry ist nicht so ein großer Fußballfan.
Ach, tatsächlich.
Deswegen, ja, und auf der Insel ist ja auch Fußball zwar die wichtigste Sportart, aber die Oberschicht steht mehr Rugby. Und die obere Mittelschicht. Rugby, Cricket, Rudern, Tennis meinetwegen noch. Fußball ist ja so vom Ursprung her Arbeiterklasse, also da ist nichts mit Fußball im Namen drin bei Archie Harrison.
Da, wo wir beide uns verorten, Friedbert, wir sind ja beide Fußballfans, also können wir jetzt auch in aller Ruhe darüber reden. Es gibt ein rein englisches Champions-League-Finale, wir haben es gerade schon angedeutet, Liverpool gegen Tottenham und zweimal führte der Wahnsinn Regie. Ich habe es ja gestern, wollte ich schon ein bisschen über Liverpool sprechen, habe ich mich nicht getraut, aber heute habe ich gedacht, als es jetzt schon wieder so irre abgegangen ist, gestern Tottenham nicht minder unglaublich bei Ajax Amsterdam. Was macht das mit den Briten?
Sie sind total begeistert.
Ja.
Das ist wirklich, also zweimal hintereinander so etwas. Niemand hat beiden Vereinen noch eine Chance gegeben. Mhm. Liverpool 3-0 zurück gegen Barcelona. Tottenham, insbesondere als sie dann 2-0 zurücklagen, da haben alle aufgegeben.
In der Gesamtabrechnung ja auch 3-0 zurück, weil das Hinspiel haben sie auch schon 1-0 verloren.
Ja, ja, genau. Also das sorgt wirklich für Begeisterung. Nicht, sagen wir mal, die Fans in Manchester oder von Everton, ja auch ein Liverpool-Verein, die freuen sich nicht, wenn Liverpool gewinnt. Mhm. Also insofern gibt es da wie bei uns auch so die Spaltung pro Bayern gegen Bayern. Aber bei Liverpool natürlich alle begeistert von Jürgen Klopp und von des Lobes und er als gilt schon als der Vater dieses Erfolges.
Mhm. Findet man eigentlich jemanden auf der Insel, außer Everton-Fans, du hast es gerade schon gesagt, der Erzrivale, der ihn nicht mag?
Ich habe noch keinen getroffen. Ich habe eine ganz nette Geschichte von einem Freund erzählt bekommen, der heißt, also ein Deutscher, der heißt Richard. Und Richard war in Liverpool, hat sich da ein Premier League-Spiel angesehen, weil er von Freunden Engländern eingeladen wurde. Also war ganz toll im Stadion Anfield Road und ist, wie man das hier so macht, vor dem Spiel ins Pub mit den Jungs gegangen und dann war irgendwie am Tisch oder am Tresen standen dann alle Liverpool-Fans und als sie mitbekamen, da ist ein Deutscher und der heißt Richard, haben sie ihn die ganze Zeit nicht Richard genannt, sondern Jürgen.
Natürlich.
Er war für den ganzen Abend nur Jürgen und das war also das höchste Kompliment. Aber warte es mal ab, Philipp, wenn er das Endspiel verliert in der Champions League, wenn er die Premier League verliert, das ist ja wahrscheinlich so, dass Manchester City das letzte Spiel gewinnt, dann haben sie eine rauschende Saison gespielt, sind nur Zweiter geworden und in der Champions League nur Zweiter und wie das so ist, Hosianna, kreuzigt ihn wird man nicht sagen, aber vielleicht wird man sagen, er ist der ewige Zweite.
Und so den Makel, den hat er ja, hast du ja genau, hat er jetzt einige Finals nacheinander verloren. Noch nichts gewonnen auf der Insel, aber kann ja noch kommen. Jetzt muss ich aber doch noch einen kurzen Brexit-Schlenker machen, geht nicht anders. Denn auch dazu hat Jürgen Klopp sich geäußert, ist schon etwas her. Und ich fand das sehr bemerkenswert, deswegen spiele ich es mal kurz ein, du kennst es wahrscheinlich.
EU is not perfect, was not perfect, is not perfect, will not be perfect, but it's the best idea we had so far. So if you, and what I said about this is historically it's proven that as long as many powerful countries are together, everything is fine. In a moment when we split and one goes this direction, one goes this direction, there are problems. I didn't understand Cameron when he had the idea. I didn't understand then the people. It's 51-49 something that you can, such an important thing. You split the country already in a moment when you ask the question. That makes no sense as well.
Also das war ein Interviewauszug mit dem Guardian war das. Ich finde ich sehr bemerkenswert. So ein klares Statement aus dem Profifußball heraus findet man selten, oder?
Also ich höre hin und wieder eher so von diesen alten Knochen unter den Trainern, die es ja hier auch einige ja. gibt. Das sind Brexiteers. Ja. Also die ganze Zeit harte Sprüche und ist ja so, dass die Brexit-Befürworter eher...
Aus der Arbeiterklasse
Arbeiterklasse, untere Mittelklasse und so. Und dann kommt das ziemlich gut an. Die meisten halten sich aus der Politik raus. Jürgen Klopp kann es machen, weil er Deutscher ist. Okay. Wenn ein Deutscher das sagt, dann klingt das so ein bisschen, ja, wir hätten euch ja gerne dabei. Und die Briten sagen ja umgekehrt, wenn es nur ihr Deutschen wären, da würden wir ja dabei bleiben. Aber das sind ja auch noch die Franzosen und alle anderen. Also Klopp lässt man das durchgehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er viele zum Umdenken bringt damit.
Also so weit geht die Liebe dann nicht?
Nein, geht sie nicht.
Mit keinem
Brexit. Geht sie nicht, dann gibt's auch. Das sitzt hier so tief, Philipp, sage ich dir, für den Brexit und gegen den Brexit zu sein, sitzt wahrscheinlich so tief, wie wenn man als Liverpooler entweder FC Liverpool-Fan oder FC Everton-Fan ist. Das geht 100 Jahre tief in die DNA zurück.
Okay. Aber wir müssen das Gespräch nur, weil ich jetzt diesen Auszug gespielt habe, müssen wir nicht als Brexit-Gespräch in deiner inneren Statistik einordnen. Ne? Es ist trotzdem immer noch ein Gespräch über Fußball und das Royal Baby.
Ja, sehe ich auch so. Das Baby haben wir ganz vergessen. Da habe ich mir nämlich vorgenommen, Folgendes zu sagen. Irgendwas Schlaues will ich ja dann doch sagen zu Brexit und Baby. Die Brexiteers hatten gehofft, dass das Baby an dem Tag zur Welt kommt, an dem Großbritannien die EU verlässt. Hätte fast hingehauen. Dann sollte ja so Mitte April sein. Das Baby hat ein bisschen
so
Verspätung
übertragen.
Gehabt.
Okay.
So, hätte also passieren können. Aber obwohl das Baby überfällig war, 10 Tage glaube ich, der Brexit ist noch mehr überfällig, ist es aus diesem Traum der Brexiteers, dass Archie Harrison ein Freiheitsbaby wird.
Ja.
Für die britische Freiheit steht nichts geworden.
Kann man daraus das Verhältnis von Prinz Harry zum Brexit ableiten und vom Königshaus zum Brexit? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Die müssen sich ja immer neutral halten. Oder gibt es doch irgendwelche
Hinweise?
Ja, die
müssen sich neutral halten, aber das ist so eindeutig für mich, dass die jungen Royals, William und Harry, ganz klar pro EU sind. Harry ist mit Obama befreundet und hat dafür gesorgt, denke ich, dass Donald Trump nicht zu seiner Hochzeit eingeladen wurde. Also da muss man nur A, B zusammenzählen. Von Prinz William weiß ich, dass er immer wieder gesagt hat, wie wichtig ihm doch sei, dass Großbritannien mit Europa verbunden ist. Sie werden sich hüten, das so klar zu sagen, dass sie Brexit-Gegner sind. Aber das ist mir bei Harry und William zweifle ich nicht eine Sekunde, dass sie eigentlich international denken, das behaupten die Brexiteers auch, aber dass sie für die Mitgliedschaft in der EU sind. So weit würde ich gehen. Jetzt wird der Palast dementieren. Mhm. Haben wir nie gesagt. Ich interpretiere das aber so.
Du kannst einfach nicht ganz mit mir reden ohne Brexit. Das kam aus dir heraus, muss man fairerweise jetzt wirklich nochmal sagen. Ein bisschen aus uns beiden. Friedbert, vielen Dank.
Dankeschön.
dertag@deutschlandfunk.de. An diese Mailadresse können Sie sich vertrauensvoll wenden, wenn Sie Anmerkungen machen wollen. Morgen übernimmt dann Jasper Barenberg wieder das Ruder. Ich sage dementsprechend schon mal schönes Wochenende. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.